Ein herzliches Willkommen in der Programmierbar. Es ist wieder Freitag, es gibt eine neue Folge und wir freuen uns sehr, heute zum zweiten Mal den gleichen Gast begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich Golo Roden. Golo, schön, dass du wieder dabei bist.
Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Hallo ihr zwei.
Ja, hat uns nämlich sehr viel Spaß beim ersten Mal gemacht und Jojo und ich sind heute wieder da, um dich über Wolkenkit auszufragen. Das wird nämlich das Thema der heutigen Folge sein. Und ich glaube, da ist vielleicht ganz am Anfang ein guter Disclaimer für, auf die andere Folge erstmal zu verweisen. Wahrscheinlich werden wir es in groben Zügen trotzdem heute nochmal besprechen, aber die Grundlagen, die technischen Voraussetzungen, was man ein bisschen vielleicht verstehen sollte, haben wir in Folge 57 besprochen. Da ging es nämlich um Domain-Driven Design, Event Sourcing und CQRS. Aber gleich bestimmt nochmal ganz kurz so im Abriss, was das bedeutet und was Wolkenkit damit zu tun hat. Vielleicht erstmal, Golo, einsteigend, wie geht's dir denn? Wie hast du die letzten Monate so verbracht? Weil wir haben nämlich zumindest ganz kurz vor Lockdown, glaube ich, damals unsere Folge noch vor Ort aufgenommen. Mhm. Und dann kam die Pandemie.
Ja, genau. Das war somit der letzte Termin, der noch irgendwo vor Ort stattgefunden hat damals. Es war ganz interessant. Also dadurch, dass wir als Unternehmen ausschließlich remote arbeiten, hat sich für uns in der Hinsicht gar nicht so viel verändert, weil es ist für uns das übliche Tagesgeschäft, dass wir halt im Homeoffice sind, dass wir die Kolleginnen und Kollegen einander nur remote sehen. Von daher virtuelles Pair-Programming über Screen-Sharing, sehr viel basierend auf Slack, ist eigentlich für uns ganz normal. Von daher hat sich so rein vom tagtäglichen Business gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Die größte Umstellung war, glaube ich, eher im privaten Umfeld mit dem Schule von zu Hause aus. Das war eine gewisse Herausforderung, einfach weil du es ja auch zeitlich irgendwie stemmen musst. Auf einmal bist du halt als Eltern doch viel stärker gefordert als vorher. Aber abgesehen davon eigentlich soweit ganz gut. Also bin sehr froh und sehr dankbar, dass niemand aus dem Freundeskreis, niemand aus der Familie, so aus meinem direkten Umfeld tatsächlich betroffen war. Und die kritischen Stimmen werden ja lauter, ob das wirklich alles so notwendig ist. Und ich denke mir, das ist im Moment Jammern auf sehr hohem Niveau. Eigentlich muss man sehr, sehr froh und dankbar sein, dass einem, wenn einem nichts passiert ist, dass einem nichts passiert ist. Und also von daher kann mich nicht beschweren.
Du hattest eben dieses virtuelle Pair-Programming erwähnt. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Also für uns ist, sagen wir, die Situation ein bisschen neuer, dass wir, sagen wir, diese Remote-Situation haben mit vielen Kollegen. Welches Tool nutzt du dafür? Ist es dann, dass der Visual Studio Code, glaube ich, hat das integriert, was wir noch nicht ausprobiert haben, aber was immer eine Überlegung war? Oder habt ihr da andere Tools, die ihr dafür verwendet?
Wir hatten mal ein ganz hervorragendes Tool dafür. Das gibt es leider nicht mehr. Das hieß Screen Hero. Das war wirklich, wirklich toll. Es war halt erstmal ein Tool, mit dem du halt einen Bildschirm freigeben konntest und mit dem du nicht nur so einen Präsentationsmodus hast, sondern wo du auch gleichzeitig tippen und die Maus steuern konntest. Und was sehr cool war, war, du hattest mehrere Mauszeiger und immer wenn du die Maus bewegt hast, hing an dem Mauszeiger so ein kleines Fähnchen mit dem Namen dran und dann hast du so richtig halt sehen können, wer gerade wo quasi sich bewegt. Und wenn einer dann geschrieben hat dann und du hast dich zum Beispiel vertippt, dann konnte der andere mit der Maus dahin zeigen, aber das hat deine Maus halt nicht verrissen sozusagen. Und das war richtig cool. Die sind irgendwann von Slack gekauft worden und wir haben damals als Chat-Lösung haben wir schon Slack verwendet. Und von daher war das eigentlich erstmal eine sehr coole Neuigkeit, dass Slack Screen Hero übernommen hat. Sie haben dann auch vieles von der Screen Hero-Technologie in Slack übernommen. Nur leider gerade diese Tastatur- und Mausfreigabe, die sehr gelungen war, die halt leider nicht. Und von daher begnügen wir uns seitdem mit dem Präsentationsmodus von Slack, wo wir dann gemeinsam, also wir nutzen halt die Audioverbindung über Slack und die Bildschirmfreigabe, weil du gerade Visual Studio Code angesprochen hast, habe ich mir auch noch nicht im Detail angeschaut. Soweit ich weiß, ist das dann aber nur innerhalb des Editors bzw. der IDE. Und du willst ja manchmal auch deinen Browser, dein Terminal, sonst was sharen und das geht natürlich auf dem Weg nicht. Und insofern, das funktioniert mit Slack eigentlich ziemlich gut. Also da sind wir recht zufrieden mit.
Interessant. Ich habe zum Einstieg das Thema, muss man, glaube ich, erstmal dieses Kürzel CQRS nochmal irgendwie ganz kurz irgendwie definieren. Ich meine, wir hatten natürlich dann eine sehr ausführliche Folge, aber ich glaube, so ein kleines Recap eben in diesem Bereich, was CQRS eigentlich ist, welches Problem man damit beheben möchte, wäre wahrscheinlich ganz gut, um dem Hörer wieder einen Einstieg zu geben. Also Golo, kannst du uns mal kurz nochmal irgendwie schildern, für welches Problem eigentlich, sagen wir, dieses Thema Event Sourcing dann genutzt werden kann?
Es sind erstmal drei Konzepte, um die es geht. Das eine ist CQRS, das zweite ist Event Sourcing, das dritte ist Domain-Driven Design. Und die werden häufig so in einen Topf geworfen, sind aber eigentlich unabhängig voneinander, ergänzen einander nur ziemlich gut. Und die Kurzfassung ist im Grunde genommen, ich fange von hinten an, bei Domain-Driven Design, das ist eine Methodik, bei der es darum geht, letzten Endes auf eine gemeinsame fachliche Sprache zu kommen, damit du innerhalb des Entwicklungsteams nicht andere Begrifflichkeiten verwendest, als innerhalb beispielsweise, als es die Fachexpertinnen und Fachexperten tun oder deine Designerinnen und Designer, sondern dass eben alle eine gemeinsame fachliche Sprache haben und dass man sich so ein bisschen davon verabschiedet, immer von Create, Update, Delete zu sprechen, weil das sind technische Begriffe und das sind nicht die Wörter, die deine Benutzer verwenden und in denen sie denken, wenn sie die Anwendung benutzen, sondern die denken in fachlichen Begriffen. Also läge es ja nahe, um eben auch Mental Mapping zu vermeiden, dass man vielleicht diese fachlichen Begriffe auch in den Code bringt und das wirklich also konsequent in alle Bereiche durchzieht, dass eben alle eine gemeinsame fachliche Sprache haben, die auch eindeutig wohl definiert ist. Und das heißt natürlich, dass du ein bisschen aus deiner Komfortzone raus musst, wenn du in der Entwicklung bist, weil du dich eben auf die Fachabteilung zubewegen musst und nicht umgekehrt. Und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass Software nicht geschrieben wird, weil es so cool ist, Software zu schreiben, sondern Software wird geschrieben, um fachliche Probleme zu lösen. Also sollte das fachliche Problem eben auch im Kern des Ganzen stehen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Triebfeder hinter Domain-Driven Design. Das hat so ein paar Building-Blocks, nennen wir es mal. Und einer dieser Building-Blocks ist das sogenannte Event oder das Domain-Event, um genauer zu sein. Und ein Domain-Event beschreibt einen Fakt, der gerade passiert ist. Und das sind also geschäftsrelevante, businessrelevante Dinge, die passiert sind. Wie zum Beispiel, wenn wir an einen Online-Shop denken, klassisch hättest du hast einen Warenkorb. Klassisch wäre jetzt, der Warenkorb wurde gerade geupdatet und dann wurde er wieder geupdatet und dann wurde er wieder geupdatet. Und das ist technisch zwar korrekt, aber du hast keinerlei, im Grunde genommen enthält das keinerlei Informationen, weil du nicht weißt, warum ist der denn geupdatet worden. Und bei DDD hättest du jetzt so Dinge wie, ein Artikel wurde in den Warenkorb gelegt. Die Anzahl eines anderen Artikels, der sich bereits im Warenkorb befindet, wurde erhöht. Ein anderer Artikel wurde aus dem Warenkorb entfernt. Also immer Formulierungen, die in der Vergangenheit stehen, weil es ja Dinge beschreibt, die gerade passiert sind. Und wenn du auf diese Dinge guckst, dann hast du halt eine fachliche, eine semantische Ebene, die dir halt viel mehr über das im Grunde genommen erzählt, was da gerade passiert in deiner Anwendung und die auch einen Bezug zur Realität hat und überhaupt zu deinem Geschäftsprozess, als wenn du halt nur mit Created, Updated, Deleted arbeiten würdest. Und wie du auf diese Sprache kommst und wie du die formst und wie du die nachher, welche Konstrukte dir zur Verfügung stehen, um diese fachliche Sprache in eine bestimmte Form zu bringen, dass du sie halt auch im Code widerspiegeln kannst. Das ist im Grunde genommen der Kern, worum es bei Domain-Driven Design geht. Und genau, das ist Domain-Driven Design in a nutshell. Und darauf basierend oder besser gesagt ergänzend gibt es eben Event Sourcing. Das ist das zweite Konzept. Und das, wie gesagt, ist erstmal komplett unabhängig von Domain-Driven Design. Event Sourcing ist ein Mechanismus, um Daten zu speichern, ist, wenn man so will, eine Persistenzstrategie. Und die Idee ist, nicht so wie man es jetzt aus Datenbanken im Normalfall gewöhnt ist, wo man ja den Status quo speichert und den Status quo immer wieder aktualisiert, was ja dazu führt, jedes Update, jedes Delete zerstört ja Daten. Stattdessen gehst du bei Event Sourcing hin und sammelst quasi die Veränderungen, die im Lauf der Zeit zum aktuellen Stand geführt haben. Du sammelst quasi die Deltas, sodass du quasi automatisch die historischen Daten auch einsammelst und dass du gucken kannst, wann ist denn was passiert. Im Grunde genommen ist das nichts anderes, als was eure Bank macht, wenn sie euer Girokonto führt, wo ja auch nicht nur der Kontostand immer aktualisiert wird, sondern wo ja auch eine Liste geführt wird. Betrag wurde abgehoben, eine Überweisung ist eingegangen, die Miete wurde abgebucht und so weiter. Und wo die Bank aus all diesen Vorgängen auf dem Konto nachher den aktuellen Kontostand berechnen kann. Und das Schöne an Event Sourcing ist, dadurch, dass du die Historie sozusagen frei Haus bekommst und dass du, man auch da merkt man schon, die Miete wurde abgebucht, dein Gehalt ist eingegangen. Das ist, auch das ist wieder semantisch viel reichhaltiger als, naja, der Kontostand wurde aktualisiert, weil das sagt halt auch wieder nicht viel aus. Und du kriegst halt die Historie for free, du kannst unglaublich spannende Analysen fahren, angefangen von wie viele Tage vergehen denn, nachdem dein Gehalt gekommen ist, bevor du das erste Mal essen gehst. Wie oft im Monat gehst du essen? Wie viel Prozent deines Gehalts geht für Miete drauf? Wie lange dauert es üblicherweise, bis nach einer Gehaltserhöhung du den Betrag erhöhst, den du im Monat für Lottospielen ausgibst? Und du kannst eine Myriade an Fragen beantworten, von der du heute noch gar nicht weißt, dass sie morgen mal irgendjemand stellen wird. Und das ist halt ein unglaublicher Datenschatz. Und das passt halt mit Domain-Driven Design so cool zusammen, weil Domain-Driven Design, ich hatte ja eben erzählt, ein Baustein im Domain-Driven Design sind die Domain-Events. Und das passt halt von der Form her, weil auch die ja Dinge beschreiben, die gerade passiert sind. Das ist halt das, was du mit Event-Sourcing einfach sozusagen einsammeln und speichern kannst, um das später halt sehr elegant auswerten zu können. Also das ist Event-Sourcing und so hängt das mit Domain-Driven Design zusammen. Und das dritte Konzept im Bunde ist dann CQRS. Ist ein Akronym, steht für Command Query Responsibility Segregation und besagt im Grunde genommen, dass Interaktionen mit deiner Anwendung entweder Commands sind oder Queries. Und ein Command ist etwas, was den Zustand, den State von deiner Anwendung verändert. Also wenn man es ganz platt sagen will, ein schreibender Vorgang. Eine Query ist eine Abfrage, das ist ein lesender Vorgang. Und CQS ist ein Design-Pattern, was eben sagt, auf Architekturebene, auf der Anwendungsebene, trenn doch das Lesen vom Schreiben. Was heißen kann, du hast zwei getrennte APIs, die vielleicht auch auf zwei getrennten Servern laufen, mit dem Effekt, dass du sie auch unabhängig voneinander skalieren kannst. Und dass du auch im Hintergrund vielleicht nicht mit einer Datenbank arbeitest, weil du da immer das Problem hast, optimierst du die jetzt fürs Lesen oder fürs Schreiben, was leider sehr konträr zueinander steht. Deswegen man in der Praxis meistens bei der dritten Normalform landet, die dann weder fürs Lesen noch fürs Schreiben optimiert ist. Und CQS sagt halt, vielleicht hast du einfach eine Schreibdatenbank, die halt ganz krass aufs Schreiben und auf Integrität und Konsistenz optimiert ist. Und du hast eine Lesedatenbank, wo deine ganzen Lesedaten für die ganzen Views, die du bedienen willst, denormalisiert drin liegt, sodass du jede View mit einem Select-Stern from Blub bedienen kannst. Und zwischen diesen beiden Datenbanken, der Schreib- und der Lesedatenbank, wird synchronisiert. Und das ist ein Pattern, was zum Beispiel von diesen ganzen ganz großen Webdiensten, sei es Twitter, sei es Facebook, sei es Amazon, eingesetzt wird, weil du eben unabhängig voneinander skalieren kannst. Und das wiederum passt halt hervorragend zusammen mit Domain-Driven Design, weil das Spiegelbild sozusagen von den Events, den Dingen, die passiert sind, sind Commands im Domain-Driven Design. Das sind quasi die Verursacher, die eine Intention ausdrücken, wo jemand etwas machen möchte, woraus sich dann Events ergeben, nämlich die Dinge, die dann als Reaktion darauf passiert sind. Und diese Commands sind eben genau das, was halt CQRS auch fürs Schreiben vorsieht. Und insofern hast du eigentlich bei CQRS häufig drei Komponenten, nämlich einmal die Commands, die du schickst, um irgendwas zu bewirken, die Queries, die du ausführst, um zu gucken, wie ist der aktuelle Stand. Und dann sind halt Events ungemein praktisch, um, wenn du ein Command geschickt hast, um dir eine Antwort zu liefern, das und das ist gerade passiert. Oder auch, um dich zu informieren, was jemand anderes vielleicht gerade mit einem Command bewirkt hat. Und wenn du so willst, sind Commands die Aktionen, die du ausführst, Events sind die Live-Updates, die du bekommst und Queries sind dann die etwas komplexeren Lesevorgänge, die dir Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern, auch wenn du gerade die ganze Zeit offline warst und jetzt online gehst und dann halt den aktuellen Stand haben willst. Und insofern greifen diese drei Konzepte, weil da jetzt bei CQRS wir ja auch wieder Events haben, insofern greift das alles sehr schön ineinander und man kann eben CQRS und Event Sourcing und Domain-Driven Design ziemlich gut miteinander kombinieren. Und gerade wenn man große, komplexe Anwendungen mit viel Geschäftslogik, mit komplexer Geschäftslogik bauen möchte, die vielleicht auch skalierbar sein soll, dann ist das einfach ein sehr effizientes und elegantes Trio an Konzepten, womit man das erreichen kann.
Ich glaube, besonders spannend letztendlich in deiner Ausführung finde ich einfach dieses Use Case, den wir auch schon sehr oft in unseren Applikationen dann eben festgestellt haben, dass man diese historischen Daten eben einfach out of the box mitbekommt. was oftmals natürlich im Nachgang eben das Problem ist, dass man diese Sachen nicht mehr irgendwie erstellen kann aus diesem Snapshot, aus diesem Zustand, den man vorher eigentlich gespeichert hat. Und bei diesem Event Sourcing eigentlich das aber die Grundlage ist, auf dem alles andere basiert. Ich frage mich so ein bisschen, wir haben oft natürlich auch sagen wir, unsere ganzen Systeme so optimiert, dass man sagen wir, die Datenbank sehr stark für die Schreiboperationen eben optimiert und dann einfach Caching-Systeme darüber gesetzt, die halt sagen wir, immer den Snapshot der aktuellen Daten natürlich dann nach außen für die Leseoperationen geführt haben. Aber trotzdem mit dem Hintergrund oder mit der Einschränkung, dass wir eben nicht diese ganzen historischen Daten hatten. Und da war es natürlich auch so, dass sich so ein Cache-Snapshot eigentlich immer über eine relativ komplexe oder manchmal auch ein bisschen komplexere SQL-Abfrage dann gebildet hat. Das ist ja, glaube ich, beim CQRS oder auch beim Event-Sourcing ja anders, also wie sozusagen diese Synchronisation zwischen diesen beiden Systemen erfolgt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen darauf eingehen, wie eigentlich, sagen wir mal, diese Verknüpfungen zwischen Commands, Queries, zwischen den unterschiedlichen Systemen dann irgendwie zusammenlaufen.
Ja, also wie gesagt, also bei CQRS ist es so, du schickst einen Command als zunächst mal sozusagen als Auftrag, dass du etwas machen möchtest oder dass du im System irgendwas bewirken möchtest. Daraufhin läuft dann eben Geschäftslogik, die entscheidet, darfst du das, unter welchen Rahmenbedingungen darfst du das und so weiter, und die eben entscheidet, was passiert denn als Reaktion darauf. Und das sind eben, wie gesagt, das wird mit Events ausgedrückt, dass eben Dinge passiert sind. Diese Events sammelt man dann in einer Datenbank, die eben nach Event Sourcing arbeitet, sprich, die speicherst du in einer immer weiter wachsenden Liste erstmal. Das ist relativ simpel bis dahin. Und jetzt ist der Punkt, wenn du jetzt lesen möchtest, dann willst du natürlich nicht jedes Mal die Geschichte deiner Events von Anfang an bis zum jetzigen Zeitpunkt durchgehen, zumal das ja bei jedem Zugriff jedes Mal länger dauern würde, weil ja weitere Events dazugekommen sind und du ja nie was löschst und du nie was änderst und insofern du spulst immer mehr und mehr und mehr Events ab. Und deswegen ist quasi die Idee, dass du eine zweite Datenbank hast, eben die Lesedatenbank, in der Antworten auf die Fragen schon vorberechnet sozusagen drin liegen, die du jetzt stellen würdest. Und immer dann, wenn ein Event passiert, dann muss sozusagen geguckt werden, welche vorberechneten Tabellen gibt es denn und wie wirkt sich dieses Event auf diese Tabellen aus. Also um ein konkretes Beispiel zu machen, um bei dem Warenkorb-Beispiel zu bleiben, du hast zum Beispiel als Aktion, also das wäre das Command, füge einen Artikel zum Warenkorb hinzu. Du hättest sowas wie erhöhe die Anzahl dieses Artikels im Warenkorb, entferne diesen Artikel aus dem Warenkorb und so weiter. Das wären die Commands. Die Events, die daraus entstehen, hatten wir ja eben schon. Sowas wie Artikel wurde hinzugefügt, Artikelanzahl hat sich wurde erhöht, wurde verringert, sowas. Und das sind die Events, die du im Event Store sammelst, quasi in einer Liste, die immer nur größer wird. Jetzt willst du natürlich, wenn du wissen willst, wie sieht denn mein Warenkorb jetzt gerade aus, willst du nicht alle diese Events durchgehen, sondern du hättest gerne eigentlich eine Tabelle, der du sagen kannst, select Warenkorb oder hole alle Spalten zu meinem Warenkorb für mich eben. Also quasi select Stern vom Warenkorb, where User-ID ist gleich meine User-ID, so ungefähr. Jetzt ist die Frage, wo kommt diese Tabelle her? Die muss ja irgendjemand aufbauen. Da kommt jetzt halt genau das dazu. Da wird jetzt eine Synchronisation stattfinden zwischen dem Event Store und dieser Lesedatenbank. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Artikel dem Warenkorb hinzugefügt wurde und dieses Event gespeichert wurde, wird als nächstes in der Lesedatenbank festgestellt, wenn ein Artikel dem Warenkorb hinzugefügt wurde, naja, dann muss der in der Lesedatenbank in dem Datensatz, der deinen Warenkorb repräsentiert, vielleicht hinterlegt werden. Wenn ein Artikel, wenn die Anzahl erhöht wurde als Event, dann muss in der Tabelle, wo eine Zeile deinen Warenkorb repräsentiert, die Anzahl vielleicht geupdatet werden. Das heißt, die Auswirkungen der Events auf eine bestimmte Tabelle, die werden angewendet. Und wenn du dann deinen Warenkorb lesen willst, ist das halt wirklich nur noch ein Select-Stern vom Warenkorb, where User-ID gleich was auch immer. Die ultimative Wahrheit liegt sozusagen im Event-Store. Und wenn du jetzt irgendwann wissen möchtest, wie sähen denn die Warenkörbe unserer Kundinnen und Kunden heute aus, wenn sie nie was aus dem Warenkorb entfernt hätten? Dann kannst du hingehen, kannst dir eine neue Tabelle aufbauen lassen, wo du all diese Events wieder abspielst, aber alle Events, die halt Artikel wurde aus dem Warenkorb entfernt, ignorierst. Das heißt, du kannst dir sozusagen, wenn du es so nennen willst, eine alternative Realität aufbauen. Du kannst solche Was-wäre-wenn-Szenarien toll machen. Und das Schöne daran ist, dass du, man lernt ja im Laufe der Zeit dazu, also egal wo, man lernt immer irgendwas dazu. Und wenn du heute irgendwann auf den Punkt kommst, dass du deine Daten eigentlich an die Dinge, die passiert sind, dass du die anders hättest interpretieren müssen, weil du heute die Bedeutung dieser Dinge anders einschätzen kannst, dann kannst du das mit Event Sourcing tun, weil du einfach die Folge deines Eventstroms neu interpretieren kannst und unter neuen Gesichtspunkten auswerten kannst, weil du sagen kannst, dieses und jenes Event soll sich anders verhalten im Hinblick auf diese und jene Tabelle. Wohingegen, wenn du halt wirklich nur den Status quo speicherst und du feststellst, das wäre interessant gewesen, wenn, dann hast du halt Pech gehabt, weil du kommst ja an die historischen Informationen nicht mehr dran. Und man kann es, glaube ich, ein bisschen vergleichen mit Git. Git speichert ja auch erstmal die Deltas. Wenn man so will, ist es eine Form von Event Sourcing. Und auch bei Git sieht man ja, man kann sich jederzeit einen vorherigen Stand aus der Vergangenheit wieder aufbauen. Man könnte theoretisch hingehen und auch sagen, wir spielen mal alle Commits der Reihe nach ab, überspringen aber alle von einem bestimmten Entwickler oder einer bestimmten Entwicklerin, gucken mal, wie der Code heute aussähe. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das kannst du halt alles ad hoc machen, im Hinblick auf Fragen, von denen du heute noch gar nicht weißt, dass sie morgen mal gestellt werden könnten.
Glaubst du, dieses Konzept von CQRS gibt es in der Praxis ohne Domain-Driven Design? Oder ist das schon meistens in der Verbindung damit? Weil ich stelle mir irgendwie so vor, Domain-Driven Design allein als Konzept, das gibt es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen häufiger. Gibt es CQRS so als alleiniges oder ist das eigentlich immer dann auch verknüpft mit Domain-Driven Design?
Gibt es schon durchaus auch alleine. Also der Punkt ist, dass CQRS, ob bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, ja, dass nur von Commands und Queries spricht. Also Events, auch wenn ich eben sagte, die sind da quasi das dritte Glied in dieser Kette. Und die ergänzen die Commands und die Queries hervorragend. Rein vom Begriff her tauchen Events ja nicht auf. Das heißt, der Kern von CQRS ist, du hast deine Anwendung getrennt in Schreib- und Lesevorgänge. Und ob du das jetzt im Hintergrund mit Events handhabst und ob du das jetzt mit Domain-Driven Design modelliert hast oder ob du einfach nur hingehst und sagst, wir splitten unsere API und wir haben halt Post-Routen und die machen Schreibvorgänge und wir haben Get-Routen, die machen Lesevorgänge und alles andere ist mir egal. Das ist, wenn du so willst, schon die Schmalspurform von CQRS. Da musst du von weder von Event-Sourcing noch von Domain-Driven Design jemals was gehört haben. Und das funktioniert halt auch für sich alleine. Und das trifft man durchaus immer wieder mal an. Die richtig große Flexibilität kann das Ganze natürlich erst im Zusammenspiel entfalten, aber es kommt durchaus vor. In jeglicher Hinsicht. Also du kannst auch Event Sourcing machen ohne CQRS oder DDD, kannst auch DDD machen ohne CQRS oder Event Sourcing und im Prinzip du kannst das kombinieren, wie du möchtest, triffst du alles in der Realität an.
Gut, dann können wir ja vielleicht mal auf Wolkenkit zu sprechen kommen, weil irgendwas hat Wolkenkit ja damit zu tun.
Genau.
Wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, wie würdest du Wolkenkit beschreiben?
Im Prinzip, also es gibt zwei Antworten. Ich gebe jetzt erstmal die zweite, weil wir jetzt gerade schon über CQRS und Event Sourcing und so gesprochen haben. Deswegen gebe ich jetzt erstmal die etwas technischere Antwort. Wenn du Anwendungen nach diesen Konzepten baust, dann stellst du irgendwann fest, dass es einen Teil gibt, der sich um die Fachlichkeit dreht. Das ist der Teil, der viel mit Domain-Driven Design zusammenhängt. Und es gibt einen Haufen an Dingen, die du bauen musst, die überhaupt nichts mit der Fachlichkeit zu tun haben, die rein technisch sind, weil du dich um so Dinge kümmern musst wie Datenbankanbindung, Session-Management, Autorisierung, Logging. Wie übertrage ich denn eigentlich einen Command vom Client zum Server? Wie läuft denn dieser Synchronisationsprozess ab? Wie pushe ich denn die Events vom Server zum Client? Wie funktioniert das eigentlich mit dem Skalieren? Und du hast, wie implementiere ich Event Sourcing? Wie binde ich verschiedene Datenbanken an? Und du hast also einen Haufen an technischen Fragen. Und der Punkt ist, das ist ja das, was ich vorhin eingangs schon sagte, Software wird nicht geschrieben, weil es so cool ist, sich mit Technologie zu beschäftigen. Also es ist verdammt cool, sich mit Technologie zu beschäftigen. Aber das ist nicht der Grund, warum Software geschrieben wird. Und von daher wäre es doch eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn du quasi diese ganzen technischen Aspekte vielleicht fertig von der Stange bekämst und dich mal endlich auf das konzentrieren könntest, worum es in der Anwendungsentwicklung eigentlich gehen sollte, nämlich auf die Fachlichkeit. Und wir hatten in der Vergangenheit, es gab eine Software, also es ist immer jedenfalls die eine, die mir dafür einfällt, die das auch geboten hat. Das war eine furchtbar schlechte Software, also von daher, ich will gar keine Werbung dafür machen. Ist mit das schlechteste Produkt, was ich jemals in den Fingern hatte. Microsoft Access. Wirklich die mit Abstand schlimmste Datenbank, die man benutzt. Also es ist schon schlimm, das Ding überhaupt Datenbank zu nennen. Aber was Access richtig gut gemacht hat, war, auf einmal konnten Leute Anwendungen bauen, die von Programmierung nur sehr, sehr, sehr bedingt Ahnung hatten, weil sie aber eine fachliche Idee hatten und in der Lage waren, durch Access Formulare zu bauen und quasi die Fachlogik da reinzubringen. Und um den ganzen Rest mussten sie sich nicht wirklich kümmern. Und das war eigentlich eine coole Idee, weil du auf einmal Leute in die Lage versetzt hast. Das, wenn du so willst, war das eine ganz frühe Form von Low-Code. Jetzt ist es so, dass man ohne Code oder mit wenig Code halt auch komplexe Business-Prozesse schlecht beschreiben kann. Weil irgendwo müssen ja auch die Business-Bausteine, die du vielleicht kombinieren willst, herkommen. Und die sind ja vielleicht doch etwas, was spezifisch auf dich und dein Unternehmen angepasst werden müsste. Aber die Grundidee war schon nicht schlecht. Und wir haben uns überlegt, vor inzwischen fast 10 Jahren, wie wäre das, quasi sowas in einer modernen Form zu bauen? Wie wäre es, wenn du in der Lage wärst, quasi fachlichen Code zu schreiben und einen technischen Unterbau drunter zu legen, der cloud-ready ist, der hochskalierbar ist, also all die Dinge, die Access nicht ist, und den du auch mit einer beliebigen Frontend-Technologie kombinieren kannst, weil es will nicht jeder eine Desktop-Anwendung. Manche wollen eine Mobile-App oder halt eine Web-Anwendung oder was auch, ein Kommandozeilentool, was auch immer. Und das war eigentlich so die Kernidee für Wolkenkit. Lass uns ein Framework entwickeln, was CQRS und Event Sourcing, also die technischen Aspekte, schon generisch implementiert, so dass du hingehen kannst und deine Fachlichkeit mit Domain-Driven Design modellieren kannst und das in eine bestimmte Form bringst. Und diese Form kann von Wolkenkit dann ausgeführt werden, so dass, ohne dass du dich auch nur eine Sekunde mit Datenpersistenz oder Datenbankzugriffen beschäftigen musst, ohne dass du dich mit Skalierung oder wie kommunizieren denn jetzt eigentlich mehrere Server miteinander beschäftigen musst, dass du hochskalierbare, cloudfähige Anwendungen bauen kannst. Das ist die Kernidee hinter Wolkenkit. Und das basiert halt, wie gesagt, auf CQRS und Event Sourcing. Aber das ist quasi die technische Antwort auf die Frage.
Das sind alles Aspekte, die einem Wolkenkit abnehmen würde, dass man sich gar nicht irgendwie darüber Gedanken machen müsste, wie jetzt zum Beispiel die Persistierung auf der Datenbank im Erfolg. Das macht das System schon an sich. Ist es auch so, dass ihr dann verschiedene Datenbanken unterstützt? Also, dass es nicht nur zum Beispiel ein SQLite oder MySQL Store gibt? Hast du da einfach verschiedene Adapter, die du dann entsprechend einbinden kannst?
Genau. Also erstmal auf deine erste Frage. Ja, also genau so ist das. Dass du wirklich nur noch den fachlichen Code schreibst. Du definierst im Grunde genommen, welche Commands gibt es, weil das ist eine fachliche Frage. Was sind denn die Commands, die eine Benutzerin oder ein Benutzer schicken kann? Was sind die Events, die es gibt? Und wie sieht die Geschäftslogik aus, die aus einem Command ein Event macht oder aus einem Command mehrere Events macht? Was für eine Logik läuft da? Das ist der fachliche Teil. Das schreibst du. Und dann sagst du, okay, Wolkenkit, verpack mir das Ganze in eine fertige Anwendung. Und dann fährt eine Anwendung hoch, die eben eine HTTP-Schnittstelle hat, die eine GraphQL-Schnittstelle hat, die Autorisierung und Authentifizierung von Haus aus direkt fertig eingebaut hat. Und die generiert Routen, über die du dann diese Commands ansprechen kannst, über die du dich an Events dranhängen kannst, über die du Queries ausführen kannst und hostet sozusagen deinen Code. Und genau, und sowas wie zum Beispiel Datenbankzugriff, da schreibst du keine einzige Zeile mehr für, weil das System weiß, in dem Moment, wo du eine Reihe von Events generiert hast und quasi diesen Geschäftsvorgang als ich bin jetzt fertig markierst, werden diese Events genommen und in eine Datenbank persistiert. Und wenn deine nächste Anfrage kommt, wird auch der aktuelle Stand automatisch für dich aus der Datenbank geholt und dir einfach in die Hand gedrückt. Und erst ab da fängst du an, wieder quasi deinen fachlichen Code zu schreiben, um zu entscheiden, okay, dieses und jenes Command ist jetzt gerade hereingekommen und der aktuelle Stand ist so und so. Was soll denn jetzt damit passieren? Das ist wieder eine fachliche Frage. Und es war uns sehr, sehr wichtig von Anfang an, dass wir das System so entwickeln, dass es nicht an eine bestimmte Plattform, an einen bestimmten Hersteller gebunden ist, weil ich vorhin sagte, cloud-ready. Also wir wollten bewusst kein System bauen, was nachher nur auf AWS läuft oder was nur auf Windows Azure läuft. Es war uns ganz wichtig auch, weil so in diesem Cloud-Movement immer mehr so zentralisiert wird zu den großen Anbietern. Wir wollten ganz bewusst auch etwas bauen, was damit kompatibel ist, was dort läuft, was du aber auch lokal bei dir auf deinem Notebook oder in deinem Rechenzentrum oder, wenn du möchtest, auf deinem Raspberry Pi Cluster laufen lassen kannst. Und dementsprechend haben wir auch gesagt, wir binden uns nicht an eine Datenbank, sondern alles, im Grunde genommen all diese Dinge, die von externen Datenspeicher, Message Queues, ähnliches abhängen. Das ist alles Adapter-Plugin basiert. Und wir unterstützen also eine ganze Reihe von Datenbanken. Da gibt's also Postgres, MariaDB, MongoDB, der MySQL-Server, die Microsoft SQL-Server-Datenbank. Es gibt eine In-Memory-Implementierung. Genau. Und wenn du jetzt mit irgendeiner Datenbank gerne arbeiten würdest, die halt heute noch nicht unterstützt wird, dann ist das literally vielleicht 300, 400 Zeilen Code, um so einen Datenbankadapter zu schreiben, weil der muss ja auch dadurch, dass der Event Store so eine Append-Only-Liste ist, nicht mehr viel können. Der muss ein Insert machen können und der muss ein Select mit einem Order beimachen können. Viel mehr ist es nicht mehr. Also steckt schon noch mehr im Detail drin, aber oberflächlich gesehen ist es erstmal nicht mehr. Und das heißt, so einen Adapter für so eine Datenbank zu schreiben, ist relativ simpel. Und insofern, es war uns wichtig, da halt einfach offen zu sein und dir die Wahl zu überlassen, wie du das in dein System, in deine bestehende Systemlandschaft, wie du das gerne integrieren möchtest.
Wenn du jetzt deine Events modelliert hast, sind die dann komplett schemalos dann irgendwie auf der Datenbank abgelegt oder ist es so, dass sie aus dieser Definition, aus dieser Event-Definition dann letztendlich ein Schema generiert? Oder weil du ja sagtest, du brauchst es eigentlich gar nicht mehr, dass du da vielleicht spezielle Ausprägungen, spezielle Indexe irgendwie auf deine Daten legen kannst, weil es ja alles einmal der gleiche, die gleiche Art Event ist, die du dann abspielen möchtest?
Das kommt jetzt drauf an, über welche der beiden Datenbanken wir sprechen. Also prinzipiell ist es so, wenn du jetzt Events definierst, das sind zunächst mal Klassen in JavaScript.
Ja.
Und wir unterstützen neben JavaScript jetzt mit der in Kürze anstehenden Version 4 unterstützen wir jetzt endlich auch TypeScript vernünftig. Und das heißt, du hast halt auch die ganze Typisierung von TypeScript zur Hand. Und was du optional machen kannst, weil hätte ich nicht gedacht vor 2 Jahren, dass ich das irgendwann mal sagen würde, aber TypeScript ist eine super coole Sprache. Ich arbeite inzwischen mega gerne damit. Was lustig ist, weil ich mich jahrelang mit Händen und Füßen gegen TypeScript gewehrt habe.
Und ich nicht. Das ist der Vorteil von Typisierung.
Ja, so alles. So ungefähr. Ja. Das Einzige, was schade ist, ist natürlich, aber das liegt in der Natur der Sache, dass dir halt die Typinformationen natürlich nur zur Compile-Zeit zur Verfügung stehen, nicht zur Laufzeit. Und wir wollen aber zum Beispiel auch Validierung bieten für Events, für Commands. Und deswegen hast du die Option, wenn du möchtest, kannst du JSON-Schemata schreiben, die dann eben deine Commands und deine Events beschreiben. Und insofern haben wir da eine gewisse Typisierung und eine gewisse Struktur drin. In dem Event Store ist das tatsächlich erstmal nur ein Blob sozusagen, weil für den Zugriff auf die Events, die passieren, die werden einem sogenannten Aggregate zugeordnet. Ein Aggregate ist, kannst du dir so vorstellen, quasi jeder, der sich mit DDD auskennt, wird mich für den Satz hassen. Es ist sinngemäß wie ein Objekt. Also man soll um Gottes Willen niemals Aggregates und Objekte gleichsetzen, weil es ist nicht dasselbe, aber man kann sich's landläufig erstmal so vorstellen. Das ist praktisch ein Geschäftsobjekt, auf dem irgendwas passiert und Events gehören halt zu einem bestimmten Objekt und andere Events gehören zu einem anderen Objekt. Das heißt, beim Speichern wird zu jedem Event wird gespeichert die Aggregate-ID, wo es dazugehört und das wievielte Event in diesem Aggregate es ist. Und wenn du ein Aggregate wiederherstellen möchtest, brauchst du einfach alle Events zu diesem Aggregate. Das heißt, du holst dir alle Events, völlig egal, erstmal ihre Form zu dieser Aggregate-ID. Das heißt, die Aggregate-ID muss indexiert sein. Das Order-By-Kriterium sollte indexiert sein. Der eigentliche Payload der Events, das ist tatsächlich erstmal nur ein JSON-Blob. Wenn wir über die Lesedatenbank sprechen, wo du ja nachher auch Abfragen drauf fährst, eben die Queries, da macht es natürlich Sinn, dass auch bestimmte Spalten indiziert sind. Und da geben wir dir halt auch dann die Freiheit zu sagen, okay, ich möchte mein Datenbankschema selber definieren, beziehungsweise das musst du bei der Lesedatenbank auch tatsächlich machen, weil den Event Store, den kann man sehr schön generisch bauen. Eine Lesedatenbank, da gibt's so unterschiedliche Anforderungen, was genau da passieren soll, dass du da eben den Datenbankzugriff selber erstricken musst. Und dann hast du natürlich auch die freie Wahl, worauf du Indizes setzt und ähnliches. Also das kannst du dann handhaben, wie du willst. Und damit hat man eigentlich beide Möglichkeiten sozusagen. Und du hast das effiziente Schreiben, was wir weitestgehend für dich wegabstrahieren. Und du hast eben das Lesen, wo du dann Einfluss hast, wie du denn eben lesen willst. Und das, wo das spannend wird, bestimmte Events rausholen, das ist ja nachher auch das Reporting, das ist die Datenanalyse. Da geht's ja um lesende Vorgänge. Das heißt, da kannst du dir auch entsprechende Sichten dann aufbauen lassen, die daraufhin optimiert sind und die dann optimieren, wie du möchtest.
Ich habe mich gerade gefreut, weil tatsächlich Gulo jetzt gerade schon direkt meine Frage beantwortet hat und das dann zumindest mir zeigt, dass ich bis hierhin einigermaßen folgen konnte, nämlich genau das, ob ihr dann auch die Lesedatenbank sozusagen abbildet und wenn dann wie, weil die ja wahrscheinlich relativ individuell irgendwie gestaltet werden muss im Sinne von, was will ich denn tatsächlich zu welchen Zeitpunkten irgendwie da drin sehen. Von daher ist die Frage eigentlich schon beantwortet, zu der ich ausgeholt habe. Das war,
ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, so zwischendurch so ein bisschen erwähnt hast, dass es momentan irgendwie eine neue Version irgendwie kurz vor dem Release steht, so hatte ich dich verstanden. Also ist noch nicht ganz fertig. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir drüber gesprochen, okay, es könnte dann schon fertig sein, wird jetzt bald Release, aber steckt der Teufel ja immer ein bisschen im Detail und dauert dann doch vielleicht ein bisschen länger. Also wir können in naher Zukunft damit rechnen, dass es
eine neue Kit-Version geben wird. Ja, im Prinzip schon, ja. Also ist eine ganz lustige Geschichte. Also wir sind, wie gesagt, das wird jetzt Version 4 sein, was kommt. Wir haben, die erste Version haben wir 2016, 2017 um den Dreh rum veröffentlicht. Und wir haben damals ein paar Annahmen getroffen. Und manche dieser Annahmen, ich meine, wenn du eine neue Software entwickelst, dann triffst du eine Menge Annahmen, machst dir eine Menge Gedanken über verschiedene Dinge und manche dieser Ideen, die du hast, stellen sich als goldrichtig heraus und andere Ideen stellen sich einfach als total idiotisch im Nachhinein heraus. Okay. Und eine so eine Idee war zum Beispiel, als wir angefangen haben, damit zu entwickeln, dass wir gesagt haben, naja, du brauchst jetzt eine Schreibdatenbank, du brauchst eine Lesedatenbank, du brauchst eine Message Queue. Das ganze Konzept mit CQRS und Event Sourcing und DDD, das ist für viele Entwicklerinnen und Entwickler, sagen wir mal, nicht alltäglich. Das heißt, da ist eh schon eine gewisse Eintrittshürde. Du musst dich mit den Konzepten mal auseinandersetzen, um das Thema, und wenn wir dann noch kommen mit, und jetzt musst du noch die Datenbank installieren und jene Datenbank installieren und noch eine Message Queue installieren und noch das und das machen, dann benutzt das am Ende überhaupt niemand, weil einfach der Aufwand ist, mal für ein Hallo-Welt-Beispiel, so immens hoch ist. So. Ja. Und dann haben wir damals gesagt, das Problem lässt sich ganz einfach aus der Welt schaffen. Lass uns das einfach alles in Docker verpacken. Also lass uns wirklich alles in Docker verpacken, weil dann musst du nur noch Docker installiert haben und Node.js und Gutes. Das wirkte erstmal nach einer guten Idee. Hat sich dann aber halt als wir haben dann ein Kommandozeilentool auch geschrieben, mit dem du das Ganze fernsteuern kannst, was im Wesentlichen Docker-Container hoch und runter fährt. Und dieses Kommandozeilentool ist, sagen wir mal, das ist sehr monolithisch. Das heißt, das hat gewisse Pfade vorgetrampelt, die du nachlaufen kannst. Wenn dir die nicht passen, dann nützt dir das ganze Kommandozeilentool nichts mehr. Zum Beispiel sowas wie, ich würde gerne meine eigene Datenbank anbinden. Da haben wir schlicht und ergreifend nicht richtig drüber nachgedacht vorher, dass es ja vielleicht Leute geben könnte, die nicht die Datenbank von uns über Docker mitgestartet haben wollen. Und was auch nicht so eine clevere Idee war, dass wenn du das ganze Framework startest, dass das erstmal in mehrere Docker-Images verpackt wird, weswegen jeder Start, auch nach jeder Codeänderung beim Entwickeln, ungefähr eine halbe Minute dauert, was die Entwicklungsgeschwindigkeit ja total rausnimmt. Und da haben wir halt jetzt gesagt, okay, wir haben bei der Version 4, als wir die angefangen haben, so vor ungefähr anderthalb Jahren, da haben wir gesagt, dass wir so gewisse Dinge nochmal überdenken wollen. Und uns ist auch die Anzahl der Repositories über den Kopf gewachsen, weil wir anfangs gesagt haben, da gibt es so viele Dinge, die wiederum generisch sind, die jetzt nicht speziell für Wolkenkit eigentlich sind, sondern die könntest du unabhängig als Modul veröffentlichen. Das haben wir gemacht. Ende vom Lied war, wir hatten 190 Repositories für dieses eine Projekt. Und jeder, also das ist so schön, wenn aus der Community das erste Mal jemand kommt und sagt, hey, cooles Projekt, ich würde gern was beitragen. Könnt ihr mir vielleicht kurz erklären, wo ich, und dann legst du los. Also, du brauchst folgende 17 Repositories und bei dem musst du dann loslegen und bevor du dann da was machen kannst, müssen wir das aber erst releasen und es ist mega umständlich gewesen. Und das hat auch unsere eigene Entwicklungsgeschwindigkeit dramatisch runtergezogen. Und da haben wir dann vor anderthalb Jahren gesagt, so geht's nicht weiter, lass uns alles auf ein Monorepo umstellen und alles in ein einziges Repo migrieren. Als wir das gemacht haben, haben wir festgestellt, unsere Codebase hat auch eine gewisse Größe erreicht. Lass uns mal drüber nachdenken. So manchmal weiß die linke Hand nicht so genau, was die rechte vielleicht tut. Und woher weiß man jetzt eigentlich, wenn man an einer bestimmten Stellschraube dreht, was das sonst wo für Auswirkungen hat? Das war der Kickoff für TypeScript. Dann haben wir gesagt, lass uns mal TypeScript wenigstens mal ausprobieren und haben dann festgestellt, hey, damit kriegen wir einige Probleme gelöst und wir kriegen eine bessere Qualität hin. Lass uns das machen. Und da wir jetzt wirklich jede einzelne Datei anfassen müssen, weil wir sie ja in das Monorepo kopieren müssen und weil wir sie auf TypeScript umstellen müssen, ja gut, dann können wir auch hingehen und können nochmal über so gewisse Dinge grundlegend nachdenken. Und im Grunde genommen, die Version 4 hat eine neue Versionsnummer, folgt denselben Prinzipien, ist aber von Grund auf nochmal komplett neu gedacht mit der Erfahrung der letzten paar Jahre. Sodass wir jetzt zum Beispiel, es war uns jetzt, haben wir großen Wert drauf gelegt, dass du halt diese Freiheit hast, eigene Datenbanken anzubinden, dass das Ganze viel offener ist, um sich in bestehende Landschaften integrieren zu können, dass du es viel einfacher auch in Kubernetes zum Beispiel reinbekommst. Das war bisher auch ein großer Stress. Und zum Beispiel auch diese Developer Experience, dass du halt, du kannst Docker verwenden, du musst es aber nicht. Und wir haben jetzt unter anderem für die Datenbanken, wir haben für alles, was irgendwie externe Ressourcen anspricht, haben wir In-Memory Provider geschrieben. Und das heißt, die ganz normale Entwicklungsvariante, die läuft jetzt rein in Memory, die braucht kein Docker mehr und die startet jetzt halt innerhalb von einer halben Sekunde. Beziehungsweise, wenn du einen TypeScript-Compiler vorher noch anschmeißen musst, halt vielleicht innerhalb von 2-3 Sekunden. Aber das ist was anderes als eine halbe Minute. Und das sind halt einfach so Dinge, die du im Lauf der Zeit lernst und wo du halt merkst, was hast du richtig eingeschätzt und was hast du vielleicht falsch eingeschätzt. Und ja, das sind so Geschichten, die sich jetzt in der Vierer massiv ändern. Also von daher, wer sich mit den Versionen 1 bis 3 schon beschäftigt hat, wird die Ideen dahinter wiedererkennen und auch vieles so konzeptionell aus der Dokumentation von der Version 3 kann man gedanklich übernehmen. Die konkrete Art und Weise, wie du es schreibst und ein paar Befehle, wie du es benutzt, haben sich geändert, aber das ist relativ überschaubar.
Wie ist denn da so die Timeline? Wir sind im Moment mit unseren Podcast-Aufnahmen nicht ganz live. Wie viele Wochen müssen wir warten bis zum Release der Folge, damit es gut passt?
Ja, also im Prinzip kann man die Folge direkt releasen. Das ist eigentlich nicht schlimm, weil wir seit einigen Monaten regelmäßig Preview-Versionen veröffentlichen. Und das heißt, wenn man auf NPM schaut, dann ist da die offizielle Version ist immer noch Version 3. Aber es gibt die @4.0.0-CTP sowieso. Und da sind wir im Moment bei der Preview-Version 6. Und es ist interessant, was an Feedback bisher gekommen ist aus der Community und von Kunden, dass die gesagt haben, dadurch, dass wir jetzt TypeScript unterstützen, also ich würde sagen, das zusammen mit GraphQL-Support ist das eine most requested Feature gewesen der vergangenen Jahre. Und was interessant ist, wenn du den erstmaligen Kontakt damit hast, dann kannst du dir eine Beispielanwendung generieren lassen. Und da kannst du dir raussuchen, ob du die in JavaScript oder in TypeScript haben willst. Und ganz viele nehmen halt die TypeScript-Variante. Und obwohl sie das Framework nicht kennen und obwohl wir keine Dokumentation im Moment mitliefern, wenn du die Konzepte kennst, kommst du damit zurecht, weil das Typsystem dir enorm unter die Arme greift. Und das ist mega cooles Feedback. Und wir sind kurz vor der Preview 7, die wird wohl so in den nächsten 1 bis 2 Wochen rauskommen. Die Preview 7 ist dann Feature Complete. Das heißt, das Einzige, was dann noch fehlt, ist die Dokumentation. Und da gibt's im Moment halt auf dem GitHub-Repository gibt's halt eine README, wo so ganz grob beschrieben ist, wie sieht die API aus, dass du sie mit Curl aufrufen kannst. Wie sehen die Umgebungsvariablen aus, die du setzen kannst, wenn du es startest. Aber insofern ist das eigentlich, die Vierer ist soweit ready. Und mit der kann man auf jeden Fall schon mal, auf jeden Fall gut experimentieren und durchaus auch schon entwickeln mit dem Ziel, in ein paar Wochen, / Monate, also wir reden wahrscheinlich über mehr als ein paar Wochen, aber über weniger als ein paar Monate, um dann damit auch live gehen zu können. Also von daher, dank der Preview-Version ist das, glaube ich, ein relativ smoother Einstieg, wo man jetzt auch gar nicht so unbedingt bis zur finalen Version warten muss, zumal wir da halt schon, wie gesagt, mit der 7er jetzt eigentlich dann Feature-Complete werden.
Okay. Und müsste der viel der Dokumentation jetzt erneuern? Also hat sich immer so viel an der API verändert, dass man vielleicht sich auch an der Dreier-API oder Dreier-Dokumentation orientieren könnte, wie man Wolkenkit verwendet? Oder würdest du sagen, okay, da hat sich sowieso so viel verändert, dass man eher, sagen wir mal, anhand, sagen wir mal, des Source-Codes der Vierer Version eigentlich sich besser orientieren könnte?
Ja, also ich glaube, erstmal wir haben viel Zeit und viel Mühe in die bestehende Dokumentation gesteckt. Das ist interessanterweise auch was, wo wir immer wieder sehr positives Feedback bekommen, dass wir eine sehr, sehr gute Dokumentation hätten, dass die auch einfach sehr, sehr nett, sehr sympathisch gemacht wäre. Ja, ich meine, das ist ja schön, sowas hört man gerne.
Kann ich dir bestätigen.
Danke. Und die, wie gesagt, die ganzen Grundlagen, die Konzepte, die wir da drin beschrieben haben, die sind, wenn du so willst, unabhängig von der Versionsnummer. Also damit einfach mal, wenn man mit CQS Event Sourcing noch gar nichts zu tun hatte, einfach mal den allgemeinen konzeptionellen Teil zu lesen, das schadet auf jeden Fall definitiv nicht. Sich mal ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen, was ist ein Command, was ist ein Event, was ist eine Query, das schadet auch nicht. Darüber hinaus, die Dreier-Doku ist halt insofern nicht mehr zu gebrauchen und muss halt im größeren Stil umgeschrieben werden, als halt alle Beispiele ja nicht nur auf JavaScript, sondern auch auf TypeScript angepasst werden müssen. Das ist halt schon ein größerer Aufwand, der da noch vor uns steht. Dann haben sich halt einige Signaturen von Funktionen geändert. Einige Funktionsnamen haben sich geändert. Das ist halt was du aber ohne Dokumentation ganz gut hinbekommst, weil du halt die Typsystemunterstützung in der TypeScript-Variante hast. Wenn du jetzt tatsächlich mit Vanilla JavaScript arbeiten willst, da wird's wahrscheinlich etwas schwieriger. Also von daher würde ich eigentlich stark dazu raten, dass man das Ganze mit TypeScript kombiniert. Ist auf jeden Fall für den Einstieg sehr viel einfacher.
Was würdest du denn sagen, wer ist eure Zielgruppe? Also für wen ist Wolkenkit interessant?
Also wir haben uns, als wir angefangen haben, das zu entwickeln, wir haben uns überlegt, auf welcher Plattform wir das Ganze aufsetzen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir gerne herstellerunabhängig sein wollen, dass wir Cloud-Plattform-unabhängig sein wollen. Für irgendeine technologische Basis musst du dich natürlich entscheiden. Ich meine, du musst es in irgendeiner Programmiersprache bauen. Und wir haben dann damals gesagt, dass wir im Wesentlichen erstmal Webentwickler adressieren wollen. Ist jetzt bei unserem Firmennamen The Native Web vielleicht auch nicht ganz verwunderlich, dass wir primär die Web-Klientel ansprechen möchten und haben uns dann aus dem Grund eben für JavaScript entschieden, weil das die Sprache ist, durch Node inzwischen ja auch, oder was heißt inzwischen, seit 10 Jahren auch im Backend. JavaScript ist einfach die Sprache des Webs und das kann einfach jede Webentwicklerin, jeder Webentwickler hat schon mal Berührungspunkte mit JavaScript gehabt. Insofern war es wesentlich naheliegender, es damit zu machen, als zum Beispiel mit Go. Go ist eine grandiose Sprache, aber das können einfach zu wenig Leute im Vergleich. Von der Zielgruppe fachlich her gesehen ist es ein Tool, obwohl es ja diesen fachlichen Fokus hat, es geht trotzdem noch darum, Code zu schreiben. Also es ist keine No-Code- oder Low-Code-Plattform. Es erlaubt dir nur als Entwicklerin oder Entwickler, den Fokus deines Codes an anderer Stelle zu setzen, den Schwerpunkt anders zu legen. Das heißt, wir hatten in der Vergangenheit schon ein paar Mal, dass Leute das mit diesem fachlichen Schwerpunkt missverstanden haben, dass sie gedacht haben, okay, cool, ich bin Fachexperte und ich muss jetzt nicht mehr programmieren können. So ist es nicht. Das muss schon entwickeln können, aber halt mit einem anderen Schwerpunkt. Und im Grunde genommen richten wir uns da von daher, wenn du so willst, an alle JavaScript-TypeScript-Entwicklerinnen und Entwickler, die hochskalierbare Backends brauchen. Sei das jetzt für sich als Einzelperson, sei das für Startups, sei das für Großkonzerne, das ist eigentlich völlig egal. Und es spielt auch keine Rolle, aus welcher Domäne du kommst, weil ja der Teil der Domänen spezifisch wäre, gerade der ist, um den wir uns nicht kümmern, für den wir dir nur die sozusagen den Setzkasten zur Verfügung stellen, in den du dann deine individuellen fachlichen Setzlinge einpflanzen kannst. Ja, und von daher, also das ist auch von, wenn man sich anguckt, wer es verwendet und das ist eine ganze Bandbreite, das geht von Biotechnologie über Automobilhersteller, über Firmen, die im Immobilienmarkt tätig sind, über sonst was. Es ist ganz unterschiedlich und breit gestreut, weil es eben, das ist im Grunde genommen so, wie wenn du fragen würdest, jetzt bei, was weiß ich, bei einem REST-Framework, an wen richtet sich das? Im Grunde genommen an jeden, der halt eine API bauen muss. Nur, dass wir halt einem anderen Ansatz, einem anderen Pattern folgen, als es halt REST-Frameworks tun. Okay. Also insofern an jeden, der programmieren kann und gerne Anwendungen im Web und in der Cloud laufen haben will, die vielleicht im Laufe der Zeit mitwachsen können und für den vielleicht diese Idee der historischen Datenhaltung und dieses flexiblen Reportings und der Analysemöglichkeiten interessant sind.
Du hattest ja eben erwähnt, dass als große Neuerung in der 4er-Version die jetzt die GraphQL-API dazukommt oder gab es die auch schon in der 3er-Version? Das kommt dann erst mit der 4er-Version?
Genau, die ist neu drin.
Ja. Und die Anwendung vom Client programmiere ich aber immer noch selber. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Schnittstelle oder ist es auch so, dass eine Client-SDK irgendwie dabei wird? Nee, das ist eigentlich getrennt davon. Das heißt, du kannst ja auch auf dem GraphQL-Schema natürlich, sag mal, deine Schnittstelle zumindest definieren, aber das ist eigentlich losgelöst. Also Wolkenkit kümmert sich um dein Backend, was du jetzt für eine Applikation brauchst.
Die Frage ist nicht so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Also ja, erstmal absolut richtig, was du gesagt hast. Wolkenkit ist erstmal ein Backend-Framework und das kümmert sich erstmal um den Teil auf dem Server bis zur HTTP-Schnittstelle. Sei das jetzt die Vanilla-HTTP-Schnittstelle oder eine GraphQL-Schnittstelle, ist wurscht, aber halt, es geht bis zur HTTP-Schnittstelle. In der Vergangenheit war es so, dass wir auch ein Client-SDK hatten. Was du halt, war ein Node-Modul, was du eben in deine Client-Anwendung dazu installieren konntest und dann entsprechend verwenden konntest, was dir die Kommunikation mit dem Server wegabstrahiert hat. Wir sind uns bei der 4er-Version nicht so ganz sicher, ob wir das weiterhin machen wollen werden, weil die Nachfrage nach GraphQL enorm groß ist. Und in dem Moment, wo du einen GraphQL-Endpunkt hast, du ja einen x-beliebigen GraphQL-Client von der Stange nehmen kannst und keinen Bedarf mehr an einem Client-SDK, was jetzt proprietär ist sozusagen, das brauchst du einfach nicht mehr. Und die Leute, die bewusst auf die HTTP-Schnittstelle gehen, die möchten vielleicht auch ganz bewusst nicht das wegabstrahiert haben, sondern wirklich low-levelig auf der Leitung unterwegs sein. Von daher die Gruppe der Leute, die auf GraphQL verzichten möchten und trotzdem Bedarf an einem Abstraction Layer haben, die ist relativ klein. Und wir haben schon überlegt, also wir haben so einen, nennen wir es mal Prototyp für einen Client für die 4er-Version, mal so experimentell gebaut. Ich weiß noch nicht genau, ob der in der finalen 4er-Version enthalten sein wird oder ob wir den eventuell mit einer 4.1, 4.2 sowas, ob wir den vielleicht nachliefern oder ob der einfach bei diesem experimentellen Status bleibt und nicht weiterentwickelt wird. Das hängt auch stark davon ab, was wir an Feedback bekommen. Bisher war das Feedback, wie gesagt, zu 99%. Endlich gibt es GraphQL, coole Sache, ich brauche keinen Client mehr. Und man kann seine Entwicklungszeit ja auch anders nutzen, als Sachen zu bauen, die keiner braucht.
Also würde ich als Entwickler genauso sehen, dass mir das völlig ausreichen würde, wenn ich da letztendlich eine GraphQL-Schnittstelle habe, kann ich natürlich, wie du es auch sagst, jeden beliebigen Client nehmen und die dann anzubinden. Also würde ich auch, sagen wir, diese Lösung dann wählen.
Schon häufiger immer über GraphQL gesprochen. Wir müssen mal, es steht ja auf unserer Liste, wir werden bald die GraphQL-Folge mal aufnehmen.
Um da ganz kurz noch einen Satz anzumerken, das ist übrigens sehr interessant, weil es gibt so viele GraphQL-begeisterte Leute. Und GraphQL, so wenn du Leute fragst, was ist ein GraphQL, dann kriegst du immer gesagt, ja, das ist eine Abfragesprache, mit der du halt Datenabfragen über HTTP machen kannst. Und der Witz ist, das ist eigentlich nur ein Drittel der Wahrheit, weil, ja klar, es heißt Graph Query Language, insofern ist das eine Sprache für Queries, aber du kannst über GraphQL auch sogenannte Mutations schicken, das sind quasi Aufträge, dass irgendwas geändert werden soll. Und es gibt Subscriptions.
Post-Requests.
Ja, quasi Post-Requests, genau. Und es gibt Subscriptions, mit denen du dich auf einen Endpunkt dranhängen kannst, wo du dich über Änderungen informieren lässt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, du hast Queries, die holen Daten, also die fragen Daten ab. Du hast Mutations, die ändern Daten. Und du hast Subscriptions, die dich live über irgendwas informieren. Dann schreit das eigentlich danach, dass die Queries für die Queries aus CQS genommen werden. Die Mutations entsprechen den Commands. Und die Subscriptions entsprechen den Events oder sind die Grundlage, um Events live ausliefern zu können. Und insofern ist GraphQL ein extrem guter Match für CQS. So ein-, zweimal habe ich das schon so gelesen, aber es ist eigentlich von der Denkweise her genau das, was du machst, wenn du mit GraphQL arbeitest, dann passt das eigentlich hervorragend. Und gerade die Mutations in GraphQL, die sind ja auch so angelegt, dass du sie nicht nur Create, Update, Delete nennen kannst, wie halt bei REST, weil du auf die paar Verben eingeschränkt bist, sondern da hast du ja auch völlig offen, was du halt machst. Und es macht ja Sinn, diese dann fachlich zu benennen. Und das ist eigentlich schon der halbe Weg so Richtung DDD und CQS an der Stelle. Ist vielleicht auch einer der Gründe, warum so viele Leute nach GraphQL gefragt haben. Das mag sein.
Hm. Ich glaube, was noch ganz interessant wäre, vielleicht ein, zwei Sätze dazu zu sagen, das ist ja ein Open-Source-Projekt, Wolkenkit.
Ihr stellt dauernd Fragen, auf die ich weder mit Ja noch mit Nein antworten kann.
Ich kann genau. Also es ist ein Open Source Projekt, aber es hat eine Lizenz, glaube ich, die einen einschränkt, es einfach komplett frei zu benutzen, sage ich mal so,
ja,
oder?
Ja, genau, richtig. Also ja, es ist ein Open Source Projekt und es steht unter der AGPL 3.0. Die AGPL gehört zur Familie der GPL-Lizenzen, hat also diesen Copyleft-Effekt. Und dadurch, dass du das Wolkenkit in deine Anwendung integrieren musst, also das haben wir lange mit unseren Anwälten drüber gesprochen, wie sich das da im Detail verhält, ist es so, dass die Anwendung, die du entwickelst, als abgeleitetes Werk gilt. Also das hat was mit der Verlinkung zu tun, die in JavaScript quasi dem Require oder dem Import entspricht. Und damit steht deine Anwendung, fällt die eben unter die Aussage der AGPL, dass deine Anwendung auch unter der AGPL stehen muss. Also sprich, da greift der Copyleft-Effekt und du müsstest den Quellcode deiner Anwendung eben auch offenlegen, wenn du das Wolkenkit als Open Source benutzen möchtest. Das ist erstmal etwas, wo viele sagen, um Gottes Willen, wie kann man denn die AGPL nehmen? Warum ist das denn nicht MIT oder Apache? Und der Grund dafür ist, dass, da muss ich ein bisschen ausholen, also erstmal unsere Branche generell profitiert enorm von Open Source. Ich glaube, es gibt kein Projekt, was größer als ein Hallo-Welt-Programm ist, was ohne Open Source auskommt. Und selbst Hallo-Welt-Programme, nimm Linux als Grundlage, dann hast du Open Source drin. Nimm Node.js, nimm selbst sowas wie .NET Core oder Python, ist alles Open Source. Also das heißt, ohne Open Source heutzutage noch zu arbeiten, ist sehr, sehr schwierig. Und wir alle lernen extrem viel durch Open Source. Wir profitieren extrem viel durch Open Source. Wir verdienen mit Open Source sehr viel Geld. Und das ist eine schöne Sache. Und auch wenn sich das ein bisschen pathetisch anhört, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn alle nur noch Open Source machen würden. Das wäre eigentlich eine schöne Gesellschaft, wo man etwas gemeinsam in die Hand nimmt, um etwas gemeinsam zu erreichen, wovon nachher alle profitieren können und wo man sich gegenseitig voranbringt. Das finde ich ein sehr schönes Modell. Das Problem dabei ist, dass Open Source nur dann so funktioniert, wenn auch alle gleichermaßen etwas dazu beitragen. Also es darf kein Nehmen sein, sondern es muss ein Geben und Nehmen sein. Sonst wird das sehr einseitig. Und wenn man sich halt so in der Open-Source-Welt umguckt, es gibt immer wieder Leute, die so grandiose Open-Source-Projekte entwickeln, betreuen, pflegen, die nach ein paar Jahren sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe mich zurück, ich kann nicht mehr. Keine Sau sagt mal Danke. Du kriegst ständig nur irgendwelche fordernden Feature-Requests. Ja, wir brauchen das noch. Warum geht denn das und das nicht? Wie sieht's denn damit aus? Und immer so in so einem leicht oder häufig in so einem leicht unverschämten Tonfall, wo gar nicht mehr wahrgenommen wird, du hast was geschaffen, was mit deiner Lebenszeit geschaffen, was du einfach mal so der Welt zur Verfügung stellst. Und eigentlich müsste da jemand dankbar dafür sein. Und dann entsteht oft so eine Anspruchshaltung. So, ja, du hast das ja als Open Source gemacht, dann kümmere dich jetzt auch gefälligst drum. Und es brennen so viele Leute aus, die Open Source machen, weil sie daran verzweifeln. Und das ist eins der ganz großen Probleme in der Open Source Welt aus meiner Sicht oder generell aus unserer Sicht, dass Open Source zu oft nicht nachhaltig ist. Und das ist jetzt bei sowas wie einem Chromium-Browser, wo Google dahinter steht oder wo auch bei Linux, wo im Grunde genommen alle großen IT-Konzerne dieser Welt dahinter stehen und das mit massenhaft Geld fördern, ist das ein tragfähiges Modell. Für den Entwickler oder die Entwicklerin, die sich zu Hause im stillen Kämmerlein was überlegen und irgendwas Cooles bauen und das dann freigeben oder für kleinere oder mittelständische Unternehmen, ist das von irgendwas müssen die ja auch leben. Das heißt, das ist nicht wirklich ein nachhaltiges Modell. Und da haben wir uns halt überlegt, wir finden Open Source sehr, sehr cool. Und wir haben uns überlegt, wir möchten gerne ein Modell haben, wo wir sagen können, wenn du Open Source machst, dann möchten wir dich dabei unterstützen und dann legen wir dir da keine Steine in den Weg. Im Gegensatz, dann möchten wir dich gerne unterstützen, dass du noch mehr Fahrt aufnehmen kannst und dann kannst du das Wolkenkit auch als Open Source nutzen. Und das ist ja mit der AGPL-Lizenz auch problemlos abgedeckt. Mach du Open Source, dann kannst du die Open Source-Variante benutzen, fertig. In dem Moment, wo du Closed Source Software machst, wo du proprietäre Software machst, die du verkaufen willst, was, by the way, auch völlig legitim ist, dann wäre es allerdings fair, wenn du auch den Technologien oder den Projekten, auf denen du aufbaust, was von deinem Gewinn abgibst, weil immerhin baust du ja auf deren Arbeit auf. Und das wiederum ermöglicht die AGPL halt auch, weil die den Hebel hat, wenn du es nicht Open Source machen möchtest, kannst du es nicht verwenden. Das heißt, wir haben das Ganze dual lizenziert und es gibt neben der AGPL-Variante noch eine proprietäre, nennen wir es mal Enterprise-Lizenz. Das heißt, wenn du Closed Source machen möchtest, was völlig okay ist, dann sprich mit uns und dann finden wir einen Weg und dann möchten wir eben einen gewissen Ausgleich dafür haben, also finanzieller Natur in der Regel, gibt aber auch andere Wege, wie so eine, im Grunde genommen geht es uns darum, dass wir halt eine so oder so eine Win-Win-Situation schaffen. Und diese Win-Win-Situation ist gegeben, wenn alle Open Source machen. Diese Win-Win-Situation ist aber auch gegeben, wenn du was verdienst und wir was verdienen. Und insofern, das ist unser Ansatz und das ist der Grund, warum wir uns gegen MIT und gegen Apache und ähnliche Lizenzen entschieden haben. Und wie gesagt, die Frage kommt häufig, warum denn ausgerechnet die AGPL? Wenn du das so erklärst, ist häufig die Reaktion, dass es eigentlich ganz vernünftig ist, so vorzugehen, und dass das eigentlich nachvollziehbar ist.
War für mich auf jeden Fall jetzt nachvollziehbar.
Das wäre jetzt meine Antwort auch gewesen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn wir es einfach nachsprechen. Aber tatsächlich, nee, hört sich ja nicht nur nachvollziehbar, also es hört sich nach einem vernünftigen Modell an, ja. Um das Ganze trotzdem zu unterstützen.
Ja, man liest das ja auch immer mehr, weißt du, dass es auch so viele Leute gibt, sich so ein bisschen darüber aufregen, dass sie sagen, gerade die ganzen großen Cloud-Provider, die nutzen so viele Open-Source-Projekte unter der Haube und verkaufen das natürlich ihre Kunden als ihre Technologie, aber eigentlich profitieren die auch in massiver Weise letztendlich davon. Die betreiben das natürlich zum großen Teil mit, aber nicht, sag mal, in dem Ausmaß, wie sie es vielleicht selber verwenden. Und deswegen finde ich auch den Ansatz von Wolkenkit eigentlich so gut zu sagen, okay, ihr habt eben nicht diesen Vendor-Login, den man natürlich mit jeder Cloud-Plattform hat, sondern erstmal ist Wolkenkit erstmal komplett nicht an irgendeine Cloud gebunden, an irgendeine Technologie gebunden. Du kannst es eigentlich überall dann einsetzen, wo du Docker-Environment hast oder auch Kubernetes natürlich dann hochfahren kannst.
Genau. Und was du gerade sagtest mit den großen Cloud-Providern, das ist auch so eine Erfahrung, die ich in den vergangenen 10 Jahren, also knapp 10 Jahre, seit es The Native Web gibt, halt leider auch immer wieder gemacht habe. Wenn Unternehmen Open Source einsetzen, dann werden sie auch immer wieder in irgendwelchen Dingen auf Bugs stoßen. Und diese Bugs wollen ja gefixt werden oder müssen ja auch gefixt werden. Und das ist so erschreckend, dass es insbesondere eher die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind, die sagen, ja, dann setzt euch halt mal 2 Wochen hin und behebt das Problem, schickt einen Pull-Request und dann ist gut. Und dass je größer die Unternehmen werden, also ich will nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt Ausnahmen, aber je größer die Unternehmen werden, desto eher ist die Meinung, da können wir nichts zu beitragen. Also wir müssen selber gucken, wie wir irgendwie vorwärts kommen mit unserer Entwicklung. Und also wenn überhaupt, oh Gott, also bei Open Source mal was beitragen, da müssen wir erstmal mit unserer Rechtsabteilung sprechen und dann sind wir ja vielleicht verantwortlich nachher und haftbar für den Code. Und diesen Aufwand will dann keiner in die Hand nehmen und deswegen passiert auch nichts. Und das ist eigentlich echt armselig, dass so viele von den großen Unternehmen, dass gerade die, die es am ehesten hätten, was zurückzugeben, gerade die sind, die am ehesten einfach nur nehmen. Und dass je kleiner die Unternehmen werden, viel mehr, vielleicht weil sie selber in einer ähnlichen Lage davon betroffen werden, dass da viel mehr die Bereitschaft da ist, zu sagen, wenn ich was nehme, dann gebe ich auch was zurück. Und das ist eigentlich völlig logisch. Und das sagt eben der gesunde Menschenverstand, dass man sich so verhalten sollte. Wie gesagt, man kann nicht alle über einen Kamm scheren an der Stelle. Es gibt auch sehr coole, ganz große Konzerne, die uns schon monatelang beauftragt haben, um Open-Source-Software weiterzupflegen. Wen ich da wirklich extrem positiv herausstellen mag, ist Hewlett-Packard Enterprise. Ist, glaube ich, bisher der größte Auftraggeber von uns gewesen, im Hinblick darauf zu sagen, entwickelt Open-Source, was wir brauchen, oder entwickelt an Open-Source, die wir nutzen, mit weiter. Und das finde ich so cool, wenn ein Unternehmen sowas macht. Und andere, da nenne ich jetzt keine Namen, das ist dann halt wirklich die Karte mit, ja, da müssten wir mal mit unserer juristischen Abteilung reden und lieber nicht. Und das ist halt echt traurig irgendwo. Und ja, dagegen wollen wir uns mit den Mitteln, die wir halt als kleines Unternehmen haben, dagegen wollen wir uns irgendwie wehren. Und das Spielchen wollen wir nicht mitspielen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, da Millionen oder Milliarden mitzuverdienen. Aber wie ich eben sagte, es geht einfach darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Wenn es dir besser geht durch irgendwas, dann wäre es nur fair, wenn du was, und das basiert auf darauf, dass jemand anderes was für dich getan hat, dann wäre es nur fair, wenn du was zurückgibst. Und das ist im Grunde genommen der Kern des Ganzen.
Ja, absolut. Cool. Gibt es noch irgendwas, was du hast, was du sagst, wenn wir über Wolkenkit gesprochen haben? Das haben wir jetzt vergessen, das muss man noch wissen. Das müssen wir noch mitgeben.
Ja, eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen, weil das ist was, wo ich sehr stolz drauf bin, dass wir das hinbekommen haben. Ich habe ja vorhin gesagt, so für skalierbare Anwendungen. Und wenn du, ich habe vorhin auch mal gesagt bei CQS, dass du dann vielleicht getrennte Server hast, einen zum Lesen, einen zum Schreiben. Und das Spielchen kann man ja noch viel weiter treiben, dass man halt sagt, du hast einen Server, der halt Commands entgegennimmt, du hast einen Server, der Queries entgegennimmt. Im Hintergrund hast du einen Server, der sich um die Synchronisation kümmert. Du hast einen Server, der die Domain-Logik verarbeitet. Du hast einen Server, der irgendwie die Queries optimiert und was weiß ich was. Und du kannst das ja sehr, sehr stark zerlegen. Willst ja aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt lokal entwickelst, keine 20 Services starten, um mal Hallo Welt auf dem Bildschirm zu haben. Und wo ich echt stolz drauf bin, es war nicht meine Idee, war die Idee von einem Kollegen, was ich aber sehr cool finde, war, dass wir gesagt haben, wir bauen quasi verschiedene, wir nennen das Runtimes, wir bauen verschiedene Flavors sozusagen vom Wolkenkit. Und es gibt zum Beispiel eine Single-Process-Runtime, wo einfach nur ein einziger Node-Prozess gestartet wird, in dem alles drin ist. Und es gibt eine Runtime, das ist die sogenannte Microservice-Runtime, wo halt viele Node-Prozesse gestartet werden, halt für alle möglichen Spezialaufgaben. Und die kannst du dann alle einzeln skalieren. Und das Schöne ist, dass diese Runtime, dadurch, dass wir ja die Technologie und die Fachlichkeit wunderbar voneinander trennen können, kannst du diese technische Runtime austauschen, ohne auch nur ein i-Tüpfelchen an deinem fachlichen Code ändern zu müssen. Das heißt, du kannst bei dir lokal mit dieser Single-Process-Runtime alles in Memory entwickeln, kannst das bei dir testen. Wie gesagt, kannst du es auch auf dem Raspberry Pi machen, wenn dir das Spaß macht. Und kannst es nachher dann exakt den Code, den du geschrieben hast, nimmst du eins zu eins so, wie er ist, und steckst ihn in die Microservice-Runtime, die du in den Kubernetes-Cluster deployst. Und dann hast du das als extrem verteilte, hochskalierbare Anwendung am Laufen. Und das ist halt, wie gesagt, exakt der gleiche Code. Und das ist was, was ich doch sehr, ja, wo ich will uns jetzt nicht selber auf so ein Podest stellen, aber wo ich doch finde, das ist uns ganz gut gelungen.
Das klingt auf jeden Fall sehr cool.
Dass das quasi mit deinen Bedürfnissen mitwächst, sozusagen. Ja, ja.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir alles zu Wolkenkit gehört. Das war zumindest mal alles gestrichen. Ich glaube, da ist einiges noch, was dahinter steckt. Aber ich glaube, man hat zumindest mal eine grundsätzliche Idee davon bekommen, was man damit anstellen kann und wofür es gut ist. Mhm. Und dann bleiben uns noch die Picks of the Day. Und ich fange einfach mal an. Dann können wir uns steigern in der Qualität der Picks. ich wollte mal eine App empfehlen, die ich schon sehr lange auf meinem Handy habe und viel benutze und einfach so eine Alltags-App ist. Und die heißt Bring, Ausrufezeichen, und ist eine Einkaufsliste.
Wow.
Und ich weiß nicht, wie viele es gibt. Oder
es gibt sehr viele
Einkaufslisten. Wahrscheinlich gibt es sehr viele Einkaufslisten, aber ich benutze sie tatsächlich schon seit, geht wahrscheinlich eher in die Jahre, die ich die App benutze. Und was ich daran so cool finde, ist, dass sie einfach sehr, sehr, sehr simpel ist, und immer schon war. Und ich mich jahrelang auch gefragt habe, wo verdienen die denn auch ihr Geld? Weil das ist irgendwie eine Schweizer Firma, die das, glaube ich, macht. Und ja, einfach sehr übersichtlich. Das macht automatisch, also man kann irgendwie, ja, wie nennt man das, nicht Zutaten, sondern was kauft man denn ein? Waren, Lebensmittel, ja, was auch immer da reinschreiben. Und es wird zumindest so sortiert nach Kategorie, dass irgendwie, genau, also wie man es typischerweise im Supermarkt vorfindet. Hm. Und so ist es dann ein bisschen vordefiniert. Es gibt schöne Icons für praktisch alles, was man einkaufen will. Das hat sich auch über die Jahre, ich weiß nicht, wie die das machen, aber es kann wirklich alles eintippen und irgendwie matcht das dann, auch wenn du dich vertippst oder wenn es ein bisschen komisch ist und so. Die scheinen eine große Datenbank zu haben. Und mittlerweile, und darüber verdienen sie ein bisschen Geld, aber auch das finde ich super smart, gibt es manchmal Vorschläge für Produkte dann. Also dann willst du irgendwie Chips kaufen, dann haben sie aber dann irgendwie, genau,
eine super guten Chips. Ja,
Kooperation. Aber selbst das finde ich als Anzeige ja sehr angenehm. Und eins der wichtigsten Features, das ist Multi-User, also mit, genau, Freunden, Familie etc. Teilbar ist. Okay. Und genau, das einfach super angenehm synchronisierbar ist und man so lustige Push-Nachrichten schicken kann, wie ich gehe jetzt einkaufen, willst du was draufschreiben. Also ja, super simpel, super schön zu bedienen. Großer Fan.
Muss ich mir auf jeden Fall merken, weil wir nutzen momentan noch einfach Apple-Notizen dafür. Da kann man ja auch einfach Listen irgendwie nutzen.
Ja,
und das ist schon ein bisschen
das
eingeschränkter.
Ist also next grad, level.
Genau, gerade diese Kategorisierung ist dann manchmal, glaube ich, doch ganz hilfreich, um nicht im Laden dann entscheiden zu müssen, okay, was kommt jetzt in welcher Reihenfolge.
Und das Schöne ist, es ist alles immer so, du siehst die Kategorisierung nicht. Und das ist irgendwie das Schöne, dass es einfach, es ist einfach sortiert und da ist eine Logik dahinter. Hm. Aber es ist halt so simpel, dass du nicht irgendwie es noch einsortieren musst und keine Ahnung was. Ja, gefällt mir sehr gut und ist mein Tipp.
Cool. Ich habe es gerade nebenher auf dem Handy aufgemacht. Ich habe dir zugehört, aber auch wenn ich dich gerade nicht angeguckt habe. Aber es sieht wirklich im positiven Sinne niedlich aus. Also es ist schön gemacht, schöne hübsche Grafiken, was du gerade sagst, das hübsche Icons sieht sieht aus nach etwas, was man sich mal runterladen möchte.
Ja. Nee, absolut.
Cool. Ich auf den Karton.
Sehr gut, Jojo.
Ich habe dieses Mal eine Doku mitgebracht, die gerade auf Netflix einzusehen ist. Und das war gerade in unserem Urlaub, sodass ich darüber gestolpert bin. Das nennt sich das Dilemma mit den sozialen Medien. Und da kommen sehr viele Entwickler letztendlich der sozialen Plattformen wie Facebook, Google, Twitter irgendwie zu Wort. Und die einfach beschreiben, was für negative Auswirkungen letztendlich auch die Nutzung von sozialen Medien in heutigen Zeiten auch hat. Und das hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht, weil ich auch gerade zwei kleine Kinder habe, die sich immer mehr anfangen, für die Smartphones zu interessieren und natürlich jetzt schon verlangen, eben im Alter von 5 Jahren, hier, wann kriege ich mein erstes Smartphone? Ich sage, nee, das wird noch eine Zeit lang dauern. Dass man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil alle diese Entwicklungen hatten eigentlich immer, sagen wir mal, einen positiven Anspruch. Und werden aber inzwischen natürlich für Sachen genutzt, die wirklich nicht positiv sind und die auch Menschen einfach bewusst sehr stark triggern in bestimmten Verhalten. Und das ist, glaube ich, für ganz viele Bereiche, wie gerade natürlich auch Politik, nicht gut, wenn man sich, sag mal, gerade die Wahlkämpfe jetzt Amerika zu den letzten Wahlen, zu den jetzigen Wahlen anguckt. Und ist ein bisschen übertrieben gemacht, weil es so eine Mischung aus Doku und Film ist. Also gerade diese filmischen Aspekte hätte ich so ein bisschen weggelassen. Aber alles andere, gerade die Leute, die zu Wort kommen, ist wirklich spannend, sich das mal anzugucken und auf jeden Fall auch sorgt für einige Diskussionen dann in Freundeskreisen, wenn man darüber redet.
Hm. Wie viel Zeit muss man investieren? Also wie viele?
Eine Stunde 34.
Ach, das ist nur eine Doku.
Genau, es ist keine Serie.
Irgendwie denke ich bei Netflix immer sofort an
ja, das haben Serien. Sie auch. Das haben sie natürlich auch, solche Doku-Serien, aber das ist wirklich nur eine
einzelne. Also ein Film, okay.
Eine Doku.
Cool. Dann bleibt noch Golo.
Ja, also ich habe meinen Pick of the Day gerade überworfen und habe mich spontan für was anderes entschieden, weil das wäre jetzt was Technisches gewesen, das wäre so lapidar gewesen im Vergleich. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf die Eingangsfrage von ganz am Anfang zurückkommen, so wie es mir geht und wie es so mit Corona lief und so. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Schule war so eine Herausforderung und also von daher offensichtlich habe ich Kinder und auch für die ist es natürlich schwer, so mit dem Rausgehen und so. Und man beschwert sich ja manchmal so, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel vorm Computer hängen und so. Und also, wenn sie älter sind als 5, jedenfalls. Und was wir jetzt in Sommerferien gemacht haben, und das ist was ich sehr, sehr schön fand, weil das war für mich eine schöne Erinnerung an meine Kindheit, an meine Jugend. Es hat meiner Tochter total Spaß gemacht und es war einfach was Schönes, was man zusammen machen konnte, jetzt trotz Corona. Wir haben die ganzen alten Lucas-Film bzw. Lucas-Art-Spiele ausgegraben. Monkey Island, Indiana Jones 4, Day of the Tentacle und haben die gespielt. Und was ich an diesen Spielen halt unglaublich schön finde, das ist nur diese VGA-Grafik mit 320 x 200 Pixeln und einem doch etwas quäkenden Ton. Aber sie erzählen einfach eine echt schöne Geschichte. Und da merkst du halt, das ist eine schöne Geschichte, die irgendwie durchdacht ist, mit einer spannenden Handlung und mit Wortwitz und Ähnlichem, dass die über die etwas bescheidene Grafik, aus heutiger Sicht zumindest, problemlos hinwegtäuschen kann. Und dass man halt heute oft so das Gefühl hat, so die modernen Spiele oder auch so bei Filmen so, Hauptsache möglichst viele Spezialeffekte drin und die Handlung ist dann so zweitrangig. Und gerade Monkey Island, das ist so schön und so diese Schwertkämpfe, wo man sich dann ja beleidigen muss. Und das ist bei uns in der Familie so zum geflügelten Wort geworden mit du kämpfst wie ein dummer Bauer, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh und Ähnliches. Und also von daher, wer das schon länger nicht mehr gespielt hat, ist vielleicht eine gute Idee, das einfach nochmal zu tun. Und ist auch was, wie gesagt, aus der persönlichen Erfahrung, wo auf jeden Fall Kinder trotz der 90er-Jahre-Grafik, der frühen 90er-Jahre-Grafik, durchaus eine Menge Spaß und eine Menge Gefallen dran finden können. Es ist vielleicht nicht die schlechteste Möglichkeit, die nächsten Ferien zu überbrücken, wenn man wieder zu Hause bleiben muss.
Sehr schön. Cool. Dann auch vielen Dank dafür. Nicht nur für den Pick of the Day, sondern auch, dass du wieder Teil unseres Podcasts warst. Hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es, glaube ich, weiß nicht, ob es im Podcast schon gesagt hat oder nur danach. Ich höre dir unglaublich gerne zu, weil ich das Danke. Gefühl habe, du kannst wirklich recht komplexe Themen wunderschön irgendwie zusammenfassen, so dass man sie gut versteht. Das ist auf jeden Fall ein Talent von dir. Von daher vielen Dank, dass du nochmal die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen.
Kann ich nur zurückgeben. Also vielen Dank, dass ich auch ein zweites Mal kommen durfte. Und kann ich auch nur zurückgeben, macht Spaß, sich mit euch zu unterhalten. Das sind schöne Fragen und nette Atmosphäre. Und ja, insofern vielen Dank und aller guten Dinge sind bekanntlich drei.
Und lass es uns wissen, wenn dann die finale Version von RollKit 4 verfügbar ist.
Genau, wir haben ja auch mal irgendwann gesprochen, falls wir hier mal wieder ein Meetup vor Ort machen, was wir natürlich hoffen, irgendwann nach Pandemiezeiten, dich auch gerne mal hierhin einzuladen. Und ja, da auch einen Abend zu machen. Dann wünschen wir unseren Hörern eine schöne Woche. Auch das ist jetzt tatsächlich ein Nachteil, wenn wir nicht mehr so ganz zeitnah die Folgen releasen. Vielleicht sind wir schon wieder im wöchentlichen Rhythmus angekommen jetzt gerade.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich sind wir das. Von daher jetzt ja wieder wöchentlich, nachdem wir lange Zeit immer nur 14 Tage, alle 14 Tage released haben, jetzt wieder wöchentlich. Falls ihr Feedback für uns habt, freuen wir uns da riesig drüber. twitter.com/programmierbar. Habt eine tolle Woche und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.